So, guten Morgen, liebe Geschwister. Endspurt, heißt das. Zielgerade. Heute Abend die letzten 50 Meter und jetzt die ersten 50 Meter vom 100 Meter. Ich habe heute Morgen ein Thema, befleißige dich bald zu mir zu kommen aus dem 2. Timotheusbrief. Eigentlich sollte das Thema heißen im Kontext des 2. Timotheusbriefes, das mache ich nicht. Ich möchte lieber hinten den Alexander den Schmied noch anhängen. Das ist mir wichtiger, als jetzt über den 2. Timotheusbrief noch einige Dinge zu erzählen. Wir haben so viel gehört über unsere Zeit, da kann man das gerne weglassen. Der 2. Timotheusbrief ist der letzte Brief des Paulus und er gibt ein Vermächtnis weiter. Er gibt ein Vermächtnis weiter an die auf Jesus wartende Gemeinde. Die Gemeinde in ihrer letzten Phase ihrer, sagen wir mal, 2000-jährigen Existenz. Dieses Thema, 2. Timotheus 4, Vers 9 bis 13, noch zwei, drei Verse dazu, habe ich schon 1988 begonnen, also vor der Wende, zu bearbeiten. Ich denke, ich habe in Langensteinbach 1989 einmal zum ersten Mal darüber gepredigt. Und dann immer wieder, München 2003 nur als Beispiel und noch viele andere. Reutnitz waren wir auch, haben mit diesem Thema gearbeitet. Dieses Thema wird immer wichtiger. Je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, der Wiederkunft Jesu entgegengehen, umso wichtiger ist dieses Thema. Befleißige dich. Und ich füge hinzu, morgen früh spreche ich über Apollos, das gehört zusammen, die beiden. Die sind mir so wichtig geworden, diese zwei Vorträge. Für die sich vorbereitende Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu. So, jetzt habe ich da schon einiges dazu gesagt. Letzte Anweisungen an die Gemeinde. Vielleicht noch das, das kommt vielleicht nachher nochmal. So wie im Alten Testament Propheten Modelle auf Jesus waren, so gilt das auch für das Neue Testament. Und heute Morgen wird Paulus ein Modell und ein Sprachrohr von Jesus, ein Modell auf Jesus und Timotheus ein Bild auf die Gemeinde. Und in dieser und auf diese Weise will ich das Thema auslegen. Wir beginnen jetzt mit der Auslegung. 2. Timotheus 4, Vers 9. Befleißige dich, dich bald zu mir zu kommen. Im 1. Timotheusbrief, das ist noch nicht so ganz nahe an der Entrückung, für die Entrückung bedeutsam, da hat er gesagt, wenn ich zögere, damit du weißt, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll, das steht 1. Timotheus 3 in den Versen 14 und 15. Aber jetzt am Schluss sagt er, befleißige dich, zu mir zu kommen. Beeile dich. Das ist ein Wort, das heißt auch zur Eile antreiben, etwas ernsthaft tun. Es ist der Ruf Christi an die Gemeinde, mache dich fertig. Wie wenn man zum Zug muss, mache dich fertig, beeile dich zum Zug zu kommen. So auch die Gemeinde. Je näher sie den Tag kommen sieht, umso mehr macht sie sich fertig und bereit. Und wir sehen es doch heute. Christus, unser Haupt, kommt. Die Zeit ist reif geworden. Das Wörtchen bald wird immer aktueller. Wie geschieht das? Wie können wir uns beeilen? Geht das überhaupt? Ja, es geht. Es geht durch unsere Hingabe und durch unseren Lebensvorsatz. Ich kann mir vornehmen, mich zu beeilen. Ich kann auch mir vornehmen, ein bisschen langsamer zu machen, nicht wahr? Eine Hilfe und Ermunterung kann uns hier auch Petrus sein, der davon spricht, dass man den Tag Gottes, das ist die Ende unserer Erde, oder unseres Kosmos, und dann das Warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, als eine Hilfe und Ermunterung kann uns hier auch Petrus sein, der davon spricht, dass man den Tag Gottes beschleunigen kann. 2. Petrus 3, Vers 10 und folgende. Und zwar, Da nun dies alles aufgelöst wird, unser alter Kosmos, unsere alte Erde, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes? Heiliger Wandel und Gottseligkeit, da steht das Wort Eusebia, das heißt für mich Wohlverehrung. Wir wollen unseren Herrn und unseren Vater durch Jesus Christus in rechter Weise verehren. Und damit sind angesprochen unser Wandel, der soll heilig sein, unsere Frömmigkeit, unsere Wohlverehrung Gott gegenüber, unsere Erwartung, das ist unsere Hoffnung, und dann tut auch Gott etwas um seiner heiligen Willen. Das muss ich hinzufügen. Nun könnte jemand sagen, ja, dann weiß ich noch immer nicht, wie ich das machen muss. Seht, wir können uns selbst nicht heilig machen. Das ist einfach so. Gott, der Herr, aber kann es. Ich muss das Thema ihm übergeben. Aber meine Bereitschaft muss da sein. Deshalb steht in Philipper 1, Vers 6 und nochmal in 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen, ich will heilig wandeln, als auch das Vollbringen. Er macht mich fähig zu einem heiligen Wandel oder macht mich bereit im heiligen Wandel. Gott ist es. Ihm dürfen wir unsere Zubereitung und Vollendung überlassen. Es ist die Bitte nach Heiligung und Reinigung. Es ist die Bitte um Wachstum zum Haupt hin. Und die Bitte, dass der Vater uns alles Unfertige in Vollendung ummünzt. Da hat Dr. Paul Müller längst gestorben. Er saß im Rollstuhl, er hatte AMS. Dr. Paul Müller schrieb einmal, nimm mir, was mich quält und gib mir, was noch fehlt. Ein wichtiges Wort eigentlich. Nimm mir, was mich quält. Gib mir, was noch fehlt. Und dazu noch das mehrfach hier zitierte Schriftwort 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Er. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Der wird es auch tun. Das ist so ein herrliches Wort. Er tut's, aber ich muss bereit sein. Das ist unser ganzer Trost. Er tut's. Er tut's. Und jetzt kommen wir zu der ersten Person, die Paulus dem Timotheus mitteilt, dass da was passiert ist. Erstens Demas. Denn Demas hat mich verlassen und den jetzigen Zeitlauf, das ist der jetzige Äon, lieb gewonnen. Agape, lieb, richtig lieb gewonnen, mit Liebe. Demas, das ist die Scheidung innerhalb der Gemeinde in der letzten Zeit. Gut ist, wenn ein solcher Demas die Gemeinde verlässt und sie nicht durch Lauheit hineinreden und hineinregieren unterwandert. Nochmals der Bibeltext. Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf, den jetzigen Äon lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Bei dem Demas hören wir den Begriff Demokratie heraus. Das ist der vom Volke, der Volkhafte. Dort hat er sich untergemischt, so nehme ich an. Demas ist ein Mann, der sich dem Zeitgeist angeschlossen hat, der die Meinung des Volkes vertritt, der dem Mainstream folgt und nicht mehr unterscheiden kann und will, was Gemeinde und was Welt ist. Solche Dinge kennen wir auch aus dem Judentum nur so bei, nebenbei, wo Orthodoxe einfach nicht mehr mitmachen wollen, weil das ganze orthodoxe Wesen dort als Last empfunden wird, Ich würde es auch als Last empfinden. Nicht solche Ordnungen wie die Orthodoxie, die beraubt einen der persönlichen Freiheit. Und das sagen auch viele, das Christentum beraubt mich meiner persönlichen Freiheit. Demas, das ist der Mann der Political Correctness. Und heute muss man noch auch sagen, der kirchlichen Correctness. Der Mann des modernen Lifestyle, und einer neuen Toleranz und neuen Moral. Der Mann, der ökologisch denkt, der das Lebensmolekül CO2 verdammt, für Klima und Umwelt eintritt, vielleicht aber auch aus seiner geistlichen Entwicklung heraus doch noch für das Leben der Ungeborenen eintritt und sich gegen Christenverfolgung ausspricht. Ich könnte noch manches hinzufügen, was ihr heute hört, aber da höre ich auf, damit mein Vortrag auch andere noch hören können. Aber auch eine Inspiration des Wortes gehört nicht zu solchem Denken. Aber natürlich Toleranz gegen Andersdenkende, wobei diese heutzutage je länger, je mehr mit Füßen getreten wird. Zweimal wird Demas bei Paulus als Mitarbeiter genannt, und zwar am Schluss des Kolosserbriefes und am Schluss des Briefes an Philemon. Wird er positiver, als positiver Mitarbeiter bezeichnet. Aber Demas ging. Seine Liebe galt jetzt einer weltlichen Sache, dem jetzigen bösen Äon. Vielleicht steht am Ende kurz vor der Entrückung die Gemeinde doch geheiligt und gereinigt und geheiligt da, weil die anderen, die nicht zum Leib gehörten, weggingen. Robert Schad sprach von der Vereinsamung der Gemeinde in der letzten Zeit, schon Jahrzehnte zurück, aber ich denke, er hat doch mindestens ein bisschen Recht gehabt. Was fehlte eigentlich jenem Demas? Er zog jahrelang mit Paulus und dann ging er weg, zurück in die Welt. Solche Gestalten gibt es viele in der Gemeinde. Kann man denn so zurückgehen oder kann man gar vom Glauben abfallen? Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 1,19, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welche etliche von sich gestoßen haben und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben. Also geht das. Da gibt es noch ein Wort an die jüngeren Witwen, 1. Timotheus 5, Vers 12, dass sie den ersten Glauben verworfen haben. Ich würde nicht darüber reden, wenn Paulus darüber nicht geschrieben hätte. Ich sehe das so, der erste Glaube, das ist die erste Begeisterung, die Bekehrung. Aber es wurde versäumt, den Glauben zu befestigen. Das ist ein Wort bei Paulus, ein Wort des Paulus. In dieser Phase ist es wohl noch möglich, vom Glauben abzufallen, Schiffbruch zu erleiden, in die Welt zurückzugehen, den Lebensstil und den Lebensinhalt umzupolen, umzuändern. Meines Erachtens gibt es kein Zurück mehr, nämlich dann, wenn wir im Glauben befestigt sind. Dazu Kolosser 2, Vers 7, schon 6. So wandelt in ihm, Vers 7, gewurzelt und auferbaut in ihm. Und befestigt in den Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in demselben mit Danksagung. Da wird aus einer Bekehrung oder Begeisterung vielleicht auch eine Wiedergeburt. Da werden und sind wir richtig in Christus eingewurzelt und befestigt, dass kein Sturm mehr uns umwerfen soll und kann. Und da heißt es auf einmal, wir sind in ihm und damit auch befestigt. Dazu gehört das Erlebnis von 2. Korinther 1, Vers 21. Der uns aber befestigt mit euch, der Gemeinde, in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Der uns auch versiegelt hat und hat uns das Angeld des Geistes in unsere Herzen gegeben. die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die endgültige Lebensverbindung mit Christus, dass wir verfestigt werden durch Gott in Christus, das ist vielleicht der Akt, wo der erste Glaube verlassen wird und ein zweiter, letzter, endgültiger Glaube in mir Wirklichkeit wird. Und darüber haben wir in diesen Tagen ja oft gesprochen. Und das wünsche ich uns allen, befestigt in Christus. Dann gibt es kein Zurück mehr in diese Welt. In Johannes 6, Vers 67 fragt Jesus seine Jünger, nachdem er eine konsequente geistliche Rede gehalten hat, wollt ihr etwa auch weggehen? Und daraufhin antwortet ihm Simon Petrus, Johannes 6, 68 und 69. Herr, zu wem sollen wir gehen? Nicht wahr? Das können wir doch alle miteinander reden, sprechen. Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist auch unser Lebenskredo, unser Glaubenskredo oder Glaubensbekenntnis. Da sind auch wir gefragt, lassen wir uns nicht um den Kampfpreis bringen. Kolosser 2,18. Und dann ist noch die mehrfach erwähnte Stelle, die weitere Antwort, Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich durch Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das fällt Demas. Und das fällt vielen anderen auch. In den Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften hin und her. Damit sind wir am Ende von Demas angekommen. Jetzt kommt der zweite. Christens nach Galatien. Christens, das ist der Wachsende. Der wächst. Und Galatien ist das Milchland von Gala, das ist die Milch. So muss es im Glaubensleben sein. Nach der Berufung und Neuzeugung oder Wiedergeburt, wann wir sagen, kommt die Scheidung von der Welt. Und dann soll sofort das Wachstum einsetzen. Wachstum ist ein ganz wichtiger Begriff bei Paulus, denn wer nicht wächst, bleibt stehen. Und dann gab es ein Problem in Galatien. Er hat ihn nach Galatien geschickt. Dass Jesus, der ihnen vor Augen gemalt wurde, Galater 3,1, durch Irrlehrer zurückgedrängt werden sollte. Dort steht auch der Begriff, kein anderes Evangelium, Galater 1, Vers 6, das mal eine große, wichtige Bewegung war in der evangelischen Welt. Dort steht auch, wer hat euch bezaubert? Leider gibt es auch in unserem Einzugsgebiet solche Bezauberer, wenn sie auch nur durch eine etwas andere Lehre die Herzen der Gläubigen bezaubern wollen. Das müssen noch nicht mal Irrlehrer sein. Aber das Schneiden des Wortes Gottes in die nicht ganz gerade Richtung, 2. Timotheus 2,15, ist eben doch ein gewisses Bezaubern. Das möchte ich hier sehr deutlich sagen. Im Galaterbrief wird auch ein deutliches Wort zu Kephas gesprochen. Das ist Petrus, Galater 2,14. Und dort steht auch Galater 4,16, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt geworden ist oder in euch gestaltet worden ist. Das ist wichtig. Christus muss in mir gestaltet werden. Er muss in mir leben und ich mit ihm. Alle müssen wachsen. Wir wollen alle wachsen. Leider sieht man das geistliche Wachstum nicht. Das ist nun ein Problem. Aber so fängt es an mit Milch. Da gibt es die Anfangslektionen des Glaubenslebens, die uns so deutlich der Hebräerbrief auflistet. Hebräer 6, Vers 1 und 2. Deshalb, das Wort von dem Anfang des Christus lassen, das wollen wir hier ja alle, deshalb sind wir hier. Lasst uns fortfahren zum vollen Wuchsen und nicht wieder den Grund legen mit. So, der Buße von toten Werken. Manchmal müssen wir es doch mal wieder machen, wenn wir einen Fehltritt gemacht haben. und den Glauben an Gott durch Jesus Christus füge ich hinzu. Der Lehre von Waschungen, nun ja, das ist nicht unser Thema. Hebräisches Thema ist das. Und dem Hände auflegen wäre ein schönes Thema. Wie? Das ist auch wichtig für uns, aber ist heute Morgen nicht dran. Und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das sind 6 Positionen, wobei bis zum heutigen Tag Totenauferstehung und ewiges Gericht von vielen, auch von gestandenen Gottesmännern, eher als eine Geheimlehre, als 2 Anfangslektionen angesehen werden. Nicht wahr? Ewiges Gericht und Allversöhnung, das Buch von Karl Geier, ist ja für viele eine Geheimwissenschaft, genauso wie die Totenauferstehung. Da weiß man nichts genau, so etwa heißt es. Es scheint ein Problem der Christenheit zu sein, dass sie nicht wachsen will. Auch Paulus klagt in 1. Korinther 3, Vers 2, ich habe euch Milch gegeben, nicht feste Speise. Bitten wir doch unseren Vater im Himmel, dass er uns Wachstum gibt. Denn Gott gibt das Wachstum und niemand anderes. Nachzulesen, 1. Korinther 3, Vers 7. Ich betone hier deutlich, Wachstum in der Gemeinde, Wachstum der einzelnen Leibesglieder ist für mich ohne Paulus undenkbar. Das sage ich aber meiner Kirchengemeinde. Wachsen heißt, ich lerne das, was den Glauben und die Lehre betrifft, immer tiefer kennen und lebe darin durch die 13 Paulusbriefe vor allem. Es gibt circa 6 Bereiche des Wachstums für uns. Erstens, wachsen im Wort der Wahrheit des Evangeliums, Kolosser 1, 5 und 6, das heißt, mit dem Wort leben, schlicht und ergreifend. Zweitens, wachsen zum Haupt hin, hinein in Christus, Epheser 3, Epheser 4, 15. Das bedeutet, mit Christus leben und er in uns. Wenn Christus in uns Gestalt gewonnen hat, nochmals Galater 4, 9, dann können andere Gestalten nicht mehr in uns Gestalt gewinnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Drittens, wachsen in der Gotteserkenntnis, das richtige, fettgedruckte R, in der Gotteserkenntnis, Kolosser 1,10. Das geschieht durch sein Wort und durch seinen Geist. Das bedeutet mit Gott, dem Vater, leben. Lesen wir doch Epheser 5, Vers 1. Wir sollen Nachahmer Gottes des Vaters sein. Auch vorher steht, im Vers zuvor, im 4. Kapitel, der letzte Vers, da müssen wir vergebungsbereit sein. Das ist ganz wichtig. Das bedeutet weiter, Abba, Vater sagen dürfen. Dann, Nachahmer Gottes, habe ich doch gerade gesagt, Nachahmer Gottes werden als geliebte Kinder und dadurch auch in Liebe wandeln. Und letzten Endes die Tiefen Gottes schauen dürfen, 1. Korinther 2, 14. Das sind Dinge, um in der Gotteserkenntnis zu wachsen. Der Tiefe Gottes, seine Barmherzigkeit haben wir gehört in diesen Tagen. Rechemim, der Mutterleib, das ist das, was in der Tiefe Gottes ist, auch sein Zeugungswille und vieles andere mehr. Viertens, im Glauben wachsen. Im Glauben jetzt wachsen. 2. Thessalonicher 1, 3 und andere. Glaube, das bedeutet vollkommenes Vertrauen in den Vater und in Jesus Christus. Im Glauben wachsen, das bedeutet das vertrauensvolle Einssein mit Christum. Aber vor allem den Glauben Christi in sich tragen. Ich glaube an Jesus, aber es gibt genügend Stellen ab Römer 3, Vers 22, die sagen, wir tragen den Glauben Christi in uns. Und das ist auch richtig, denn wenn Christus in uns lebt, dann lebt auch sein Glaube in uns. Fünftens, in der Gnade wachsen. Das ist jetzt ein Wort aus 2. Petrus 3, Vers 18. Aber ist ja alles zu unserer Belehrung geschrieben, auch dieses Wort des Petrus. Die Gnade wirkt an uns. Die Zentralstelle dazu ist 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, auch ich und du. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern jetzt schreibt Paulus, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade, die mit mir war. Das bedeutet, durch die Gnade Gottes werde ich tüchtig gemacht für das Reich Gottes. Ich muss ihm allerdings stille halten, das ist wichtig. Dazu noch Titus 2, Vers 12. Die Gnade unterweist uns und belehrt uns. Das ist ein schönes Wort. Sie belehrt uns und sie unterweist uns. Deshalb sind wir hier durch die Gnade Gottes. Das gilt natürlich auch für das Wachstum. Anders ausgedrückt, die Gnade belehrt uns und führt uns zum richtigen Wachstum. Und jetzt sechstens. Wachsen heißt, sich nach Christus ausstrecken und ihm gleich werden. Epheser 4,13. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Heute ist das vielleicht noch nicht ganz so. Dort sollen wir hingelangen. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi. Die Fülle Christi, das ist das Maß auch für unseren Glauben. Das große Ziel des Wachstums heißt, zum Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi gelangen. Machen wir uns auf den Weg und Und noch vielleicht zum 10. Mal, deshalb sind wir ja auch hier. Damit kann die Bedeutung und der Sinn von Christen zusammengefasst werden in den Worten, die Vollausreife der Gemeinde bis zur Ankunft Jesu. Das ist das Ziel. Und da sollten wir an uns arbeiten, vor allem auch im Gebet und in der Gemeinschaft. Titus nach Dalmatien. Er hat den Titus nach Dalmatien geschickt. Titus heißt auf Deutsch von Gott geehrt, wie auch wir. Der Titus, das ist ein ganz wichtiger Mann. Der hat immer mal wieder was in Ordnung bringen müssen. Nicht vor allem in Kreta, bei den faulen Bäuchen und wie es dort heißt. Also immer ein schönes Wort, Kind dabei sind. Da freut sich solche Kraftausdrücke. Also, Titus von Gott geehrt, der wurde nach Dalmatien geschickt. Dalmatien heißt auf Deutsch, nach Heinz Schumacher, zwecklose Glut. Vergeblicher Schein, verführerische Fackel. Das ist doch die Situation der Vorendzeit und später der Endzeit. Zwecklose Glut. Wofür brennt doch unsere Welt? Wofür ereifert sie sich? Von den vielen Themen nenne ich nur ein einziges. Die Rettung des Weltklimas. Aber die Menschheit wird es nicht schaffen. Sie will das erreichen ohne einen Schöpfer. Und sie wird scheitern. Das ist zwecklose Glut. Was die Nationen schaffen, das schaffen sie für das Feuer. So lesen wir in Habakuk 2, Vers 13. Und die zweite Bedeutung ist vergeblicher Schein. Das ist die Welt der Werbung und der Lichteffekte. Das ist die Welt der sinnlosen Partys und der sinnlosen Geselligkeit. Die Welt des Smalltalk und dann besonders die Welt der sinnlosen Events. Die Welt leuchtet, hat aber keinen geistlichen Inhalt mehr. Hier und hier tun sich auch viele christliche Gemeinden, Gemeinschaften und Kirchen hervor. Lichteffekte, und das sei eben wieder 100 Dezibel, mein Lieblingswort. Das ist heute keine Ausnahme mehr, auch nicht im sogenannten evangelikalen Bereich. Kann man unter solchen Umständen zum Glauben finden, die meinen das zwar, mir fällt es schwer, das zu akzeptieren. Gott wird uns einmal nicht fragen, wie viele Events wir besucht haben, sondern ob wir den guten Kampf gekämpft haben. Um das geht es und nicht Events mit allen möglichen tollen Rednern und so weiter. Das dritte, verführerische Fackel heißt das, oder verführerische Fackel, die dritte Bedeutung. Das ist die Welt der Verführung, die Welt der neuen Lehrer, die der sogenannten Christenheit heute in ihren Ohren kitzeln. 2. Timotheus 4,3. Da werden Mauern zwischen Konfessionen und ihren Lehren abgerissen, nur um ein verführerisches Einheit, um eines verführerischen Einheitsgedankens willen. Da werden Großkonferenzen für Mission, Evangelisation und Gemeindewachstum abgehalten, oft genug mit erstaunlichen Rednern, mit Lobpreis und gewaltiger Lautstärke. Ist da wirklich auch immer der Heilige Geist dabei? Das möchte ich sehr wohl fragen an dieser Stelle. Dalmatien, das ist für die Gemeinde der Ort der Bewährung in der Nichtigkeit dieser Welt und ihrer Verführung. Und deshalb Titus, der musste einiges in Ordnung bringen. Vielleicht gilt das auch uns, wir brauchen einen Titus, der das eine oder andere wieder in Ordnung bringt. Warum nicht? Lukas, viertens. Lukas ist allein bei mir. Erinnern Sie sich, wir deuten Timotheus als Modell auf die Gemeinde und damit Paulus als Modell auf Jesus, unseren erhöhten Herrn. Jetzt, vor der Entrückung, ist Jesus noch alleine. Die Gemeinde ist noch nicht bei ihm. Lukas heißt auf Deutsch, ein Schumacher, der Lichtspendende, somit der Leuchtende, auch der Erleuchtete. Das bedeutet, das Licht ist allein bei ihm, bei unserem Herrn, aber noch nicht die Gemeinde. Daniel 2,22, bei ihm wohnt das Licht. Ich würde hier sagen, bei Jesus wohnt das Licht. Er ist droben im Licht beim Vater, Kolosser 3,1 und 2 und andere Stellen. Psalm 36,9, in deinem Lichte, im Lichte Jesu, werden wir das Licht sehen. Das ist das Licht des Vaters. Oder in deinem, in Jesu Licht, sehen wir das Licht, den Vater. So wird es einmal in Erfüllung gehen. Jesus wohnt beim Vater, beim Licht, aber auch der Vater ist bei ihm. Das ist das unzugängliche Licht. Das ist das Licht, das wir einmal sehen werden. Dort ist Jesus. Das ist bei ihm. Bei Jesus ist aber auch die Lichtswelt. Das sind die Engelheere. Bei ihm wohnt die Schechina, das ist die Herrlichkeitswolke. Und er selbst ist ja auch das Licht der Welt. Aber etwas fehlt noch. Die Gemeinde fehlt noch. Nur das Licht, die Lichtswelt ist bei ihm. Aber nach der Entrückung heißt es dann, bei ihm ist jetzt sein Leib. Dann ist der Fülle Christus da. Und um mit ihm alle Verheißungen auszuführen, dann erfüllen wir mit ihm das ganze All. Wenn dann Jesus das Licht der Welt erscheint, dann sind wir ein Teil dieser seiner Herrlichkeit. Dazu noch eine seelsorgerliche Ergänzung. In Kolosser 4, Vers 14 heißt es, Lukas, der geliebte Arzt. Das Licht ist ein Arzt. Wo Licht ist, dort ist Heilung. Wenn unsere Sünde ans Licht gestellt wird, dann werden wir heil nach Geist, Seele und Leib. Die Antwort steht in Psalm 90, Vers 8. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt. Unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. So bei uns und so wird es auch einmal vor und in der Welt sein. Fünftens, nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Wenn wir dein Namensbüchlein, also in diesem Fall das Namensbüchlein von Heinz Schumacher aufschlagen, dann finden wir die Wiedergabe zart, weich, furchtsam, höflich. Das scheint mir die griechische Ableitung zu sein. Lateinisch gelesen bedeutet das Hammer, das ist das Lexikon so, Bibel übersetzt so. Wenn man den Namen vom Hebräischen ableiten will, dann findet man die Wurzel Marak und das bedeutet reiben, polieren und scheuern. Und das ist das, was die Mitarbeiter in der Gemeinde für bestimmte Aufgaben tun. Wegscheuern von Unbrauchbaren gilt auch für mein eigenes Leben. Markus, so sehe ich, das sind die guten Werke, die wir mitbringen. Bringe Markus mit, heißt es. Die wir mitbringen nach oben einmal. Es sind die guten, zarten Werke, zu denen uns Paulus häufig auffordert, unter anderem Titus 2, Vers 48. Allerdings, das wissen wir alle, wenn wir damit gerecht werden will, dann ist das natürlich nutzlos. Paulus nahm Markus zuerst nicht mit. Dieser kehrte nämlich auf der ersten Missionsreise um. Ich vermute, wegen der Gesetzeswerke zur Rechtfertigung, wie Paulus sie lehrte. Er lehrte ja Rechtfertigung aus Glauben, aber allein aus Glauben und nicht aus Werken. Dann aber, wenn man seine Werke in den Tod gegeben hat, dann sind sie nützlich. Jetzt sind sie aber Werke auf der Basis des Glaubens, sogenannte Glaubenswerke. Dazu 1. Thessalonicher 1,3 und 2. Thessalonicher 1,11. Deshalb kam es wohl zur Verwerfung und Wiederannahme des Markus. Nützlich zum Dienst, so steht es im Text, das wollen wir auch sein und das gelingt, wenn wir aus dem Glauben heraus unsere geistliche Arbeit tun. Sechstens. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Tychikus heißt auf Deutsch glücklich oder Glückskind, wieder Heinz Schumann. Ephesus heißt zugelassen, erlaubt, auch Lust statt. Die hebräische Ableitung bedeutet Ende, kommt von Ephes her. Ende, Grenze, aufhören. Tychikus, der Glückliche, das Glückskind, wird da und dort als Bote benutzt. Wir lesen davon im Epheserbrief, im Kolosserbrief und im Titusbrief. Tychikus war einfach ein Glücksbote. Er wird hier von Paulus nach Ephesus geschickt, wobei die ganze Asia, 2. Timotheus 1,15, das ist heute Kleinasien, bereits von Paulus abgefallen war. Und trotzdem schickt er ihn nochmal hin. Was ist der Sinn dieser Sendung? Ich meine, dass dies die letzte Sendung der Gemeinde in eine abgefallene Welt und Kirche bedeutet. Wir gehen noch einmal in den letzten Tagen hinein in die Kreise und Kirchen, die weitgehend von Gott abgefallen sind. Die letzte Glücksbotschaft, das ist auch meine und deine Sendung. Die Türen schließen sich immer mehr. Andererseits sind die Anstrengungen enorm, das Evangelium in diese Welt hineinzutragen. Die Glücksbotschaft ist das Evangelium der Gnade. Noch einmal. Die Glücksbotschaft ist das Evangelium der Gnade, Apostelgeschichte 20, Vers 24. Das wir heute noch verkündigen dürfen. Wenn dann die Gemeinde weg ist, hört für eine gewisse Zeit das Evangelium der Gnade auf, bis es dann spätestens auf der neuen Erde erneut verkündigt wird. Das ist ganz wichtig festzuhalten. So sehe ich das. Ich gestehe, dass ich für das Jahr 2022 vieles erwarte und erhoffe. Noch einmal unsere Botschaft bekannt machen. Die erlösende Gnade, die Botschaft von der Gemeinde und dem Leib Christi und eben das paulinische Evangelium. Ich habe im Jahre 2016, Ende April 2016 in München, die sind ja bevorzugt, ja, in München über das Thema die zweite Gnade gesprochen. Genau diese Sache gehört hierher. Dort in 2. Korinther 1,15 sagt Paulus, er wolle sie, die Korinther, besuchen, damit sie eine zweite Gnade hätten. Und zwar, damit Paulus der Ruhm der Korinther am Tag des Herrn Jesu ist und dass die Korinther der Ruhm des Paulus am selben Tag der Entrückung sind. Damit das gelingt, damit die Korinther der Ruhm des Paulus sind, und Paulus der Ruhm der Korinther bei der Entrückung, deshalb kommt er noch einmal zu den Korinthern, damit sie eine zweite Gnade hätten. Könnte es nicht sein, dass bevor Jesus wiederkommt, er nochmals mit einer zweiten Gnade zu uns kommen wird, einer letzten Gnade? Das ist für mich so dieses Jahr 2000. So meine ich, so spüre ich es, dass Jesus uns mit einer zweiten Gnade der Verkündigung begegnet, bevor er wiederkommt. Und ich bin überzeugt, dass Jesus seiner wartenden Gemeinde vor seiner Wiederkunft noch einmal diese zweite Gnade schenkt, um sie bereit zu machen, damit sie geistlich zubereitet wird, dass er sie einmal vollkommen darstellen kann. Auch wenn das nicht in meinem Manuskript steht. Letztes Jahr im August, da hatten wir uns ab und zu mal über den Kairos, der Wiederkunft Jesu, den Zeitpunkt und die Stunde gesprochen. Wir würden nicht darüber sprechen, wenn diese Stunde da wäre und dieser Kairos da wäre. Aber wenn Signal Herrlichkeit Heft 1 dieses Jahres lesen, habe ich darüber geschrieben. Aber ich wiederhole das einfach einmal. So wie Jesus wusste, jetzt ist meine Stunde gekommen. Und damit auch sein Kairos, der Zeitpunkt, wann Gott ihn jetzt zur Kreuzigung führen wird. So wird er uns auch, so hoffe ich und so wünsche ich es einfach, auch uns, unseren Kairos und unsere Stunde mitteilen, rechtzeitig, bevor er wiederkommt. Und dazu gehört für mich auch diese zweite Gnade. Wir dürfen einfach intensiv in unserem Herz, in unserem Herrn leben und das, was er auch gelehrt hat durch Paulus, aufnehmen und auch für uns benutzen. Also, das war mir jetzt noch ein wichtiger Einschub. Sechstens, Titus nach Ephesus, habe ja schon angefangen. Vielleicht schickt uns Gott noch einmal vor der Entrückung die Botschaft der erlösenden Gnade, die Botschaft von der Gemeinde und dem Leib Christi, das paulinische Evangelium. Und es gibt noch ein weiteres Evangelium. Und das ist ja sozusagen die Hochschule paulinischer Lehre. Da steht 1. Timotheus 1, Vers 11. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Die frohe Botschaft der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches Paulus anvertraut worden ist und auch uns. Mit diesem Evangelium haben unsere Väter missioniert und nicht mit der ewigen Verdammnis und der Lehre vom doppelten Ausgang, sondern sie haben die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Christi und die Herrlichkeit unserer Zukunft vor die Augen der Hörer gestellt. Und ich will nicht zählen, wie viele Menschen gläubig geworden sind durch Adolf Hellmann und Karl Geyer. Siebtens. Den Mantel, den ich zurückgelassen habe in Troas bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst. Noch einmal. Den Mantel, den ich zurückgelassen habe in Troas bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst. Im Griechischen steht hier für Mantel Phailones. Ich habe kein Griechisch gelernt, aber wie wir das alle machen, wir eignen uns halt das, was notwendig ist, auf irgendeine Weise an. Es ist wahrscheinlich ein Latinismus, wie öfters bei Paulus im 2. Timotheusbrief. Vielleicht war es so eine Art Pellerine. Das Wort wird auch mit Reisemantel übersetzt, was für mich die wichtigste Wiedergabe ist, die bedeutsamste Wiedergabe. Jedenfalls handelt es sich nicht um einen Prophetenmantel. Der Prophetenmantel des Elia, das war ein Adere, das war ein Herrlichkeitsmantel. Um das geht es gar nicht. Es geht um den staubbedeckten Reisemantel, den Paulus anhatte, mit dem er reist. Troas heißt auf Deutsch Durchbohrung. Karpus heißt auf Deutsch Frucht. Das heißt auf Jesus bezogen. Als Jesus durchbohrt wurde, brachte er Frucht. Dann ist er in den Himmel gefahren und der Mantel blieb zurück. Bildlich gesprochen, der Mantel blieb zurück, ja, bildlich gesprochen. Er fuhr in den Himmel und der Mantel blieb zurück. Was bedeutet der Mantel? Er stellt keinen körperlichen Teil von Jesus dar. Dieser Mantelumhang ist die Erinnerung an seine Niedrigkeit und Schwachheit. Dieser Mantel ist seine Äußerlichkeit, das, was man von ihm sah, aber nicht er selbst. Was ist die Erinnerung an Jesus? Erstens, es ist die Erinnerung an den umherziehenden, verkündigenden und heilenden Jesus. Dafür ist der staubbedeckte Mantel ein besonderes Bild. Zweitens, es ist die Erinnerung an seine erniedrigte Gestalt. Jesaja 53, 2b. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Er war eben kein Siegfried, sondern er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er ein Ansehen, kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Also er hat ausgesehen, dass man ihn nicht begehrt hat. Dem Mann, es war dem Mann, dem widersprochen wurde, und der letzten Endes 2. Korinther 13, Vers 4, in großer Schwachheit gekreuzigt worden ist. Dafür ist dieser staubbedeckte Reisemantel ein Bild. Drittens. Und es ist die Erinnerung an ihn im Abendmahl. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und das tun wir heute regelmäßig. Bis er kommt. Nicht länger. Fazit. Der Mantel ist die Erinnerung an seine Lebensgeschichte in Erniedrigung. Diesen Mantel nimmt die Gemeinde mit nach oben, wenn sie entrückt wird. Wenn Jesus seine Gemeinde abholt, dann hört die Zeit dieses Gedächtnis an seine Erniedrigung auf. Dann lässt sich menschlich gesprochen der erhöhte Christus diese Erniedrigung in seiner Gemeinde, diese Erniedrigung, die in seiner Gemeinde fortgesetzt wurde, einfach nicht mehr gefallen. Dann zeigt er seine Siegesmacht. Das demonstriert uns die ganze Offenbarung. Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, 18. Dann, wir nehmen den Mantel mit nach oben. Und dann hört die Verkündigung der Erniedrigung Jesu auf. Und jetzt achtens, die Bücher, griechisch Biblia, bringe mit, besonders die Pergamente. Die Bücher sind meines Erachtens die Auslegungen, die Exegese des paulinischen Evangeliums, und die Pergamente sind die Paulusbriefe selbst. Die Pergamente heißt im Bibeltext Membranen, ein Latinismus. Pergament ist griechisch, kommt von Pergamon, aber dort steht Membranen. Die Pergamente heißen im Bibeltext Membranen, und das sind nach Carsten Peter Tiede Notizbücher. In Notizbücher schrieb man Notizen, Stenogramme und Abschriften von Briefen. Die Pergamente, genau Membranen, sind die Abschriften der Paulusbriefe. Die Gemeinde soll diese Dinge mitbringen, wenn sie zu Jesus kommt. Aha. Das bedeutet für mich, wenn die Gemeinde weg ist, dann ist auch das paulinische Evangelium weg. Es existiert vielleicht noch zwischen Bibel, Buchdeckeln von Bibeln. Das Verständnis und die Verkündigung ist aber weg. Aus diesem Grunde sind die sieben Gemeinden, Offenbarung 2 und 3, kein Teil der Gemeinde. Das Verständnis für die Paulusbriefe ist weg und wir werden vor der Offenbarung entrückt. Auf der Erde wird nunmehr das verkündigt, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Sollen dann die Nationen das lehren, was er sie gelehrt hat? Das ist dann die neue Verkündigung, nicht Paulus. Dann ist eine neue Zeit angebrochen und die Gemeinde ist zu ihm gekommen. Und ich schließe diesen ersten Teil, das ist der 2. Timotheus 4, 9 bis 13, mit Römer 15, 10 bis 13. Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volke. Lobe den Herrn, alle Nationen, alle Völker sollen ihn preisen. Es wird sein, die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Haben wir in diesen Tagen auch schon mehrfach gehört. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Wunsch des Paulus am Ende des Römerbriefes. Das wünsche ich für diesen ersten Teil Abschnitt auch uns. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt denke ich, wir haben jetzt 10:30, machen wir noch ein bisschen weiter, das dauert nicht mehr so lange, mit Alexander dem Schmied und noch ein paar Dinge, die nachkommen. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erzeigt. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich. Denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Da muss die Gemeinde vor gewissen Dingen auf der Hut sein, aufpassen. Nun nenne ich die Auslegung dazu. Alexander bedeutet Philosophie, Griechentum. Und noch mehr, wenn noch der Schmied kommt. Alexander bedeutet für mich hier die linksgerichtete Philosophie. Ich erkläre das noch. Und der Schmied ist das Resultat aus dieser Philosophie. Der aggressive Kommunismus und Sozialismus, heute auch repräsentiert durch eine linksgerichtete Theologie. Seit den 68er war ja das Motto, wir unterwandern die Kirchen, und es ist ihnen hervorragend gelungen. Der Schmied ist der, der die Waffen schmiedet. Hinter diesen Gruppen steht der altböse Feind, der den Worten des Evangeliums widersteht. Diesen Widerstand spüren wir oft. Wo Jesus in die Gemeinde rein verkündigt wird, dort ist der Böse auf dem Plan. Doch wie kam es zu diesen Entwicklungen? Und jetzt müssen Sie halt mal zuhören. Und das, was hängen bleibt, bleibt hängen. Im Jahre 1770 hat hier ein Bruder mal gesagt, um diese Zeit, da begannen diese Dinge, die wir heute erleben, zu entfalten. Hat schon nach der Reformation angefangen, aber hier beginnt nun die härtere Phase. Im Jahre 1770 wurde in Stuttgart ein Mann namens Georg Wilhelm Friedrich Hegel geboren. Er wurde später zu dem berühmten Philosophen Hegel, vergleiche in Stuttgart Hegelplatz, Hegelsaal und was sie alles aus dem Hegel noch gemacht haben. Er hat eine schwierige Philosophie entwickelt. Ich habe ihn bis zum heutigen Tag nicht ganz verstanden. Diese Philosophie muss uns aber gar nicht beschäftigen, oder nicht so sehr beschäftigen. Hegel spricht vom Weltgeist im Gegensatz zum Gottesgeist. Man vermutet, dass sein Landsmann, Bengel, der vom Geist Gottes sprach, das Vorbild war, er wollte was dagegen sitzen, der Philosophie, der war aber 100 Jahre älter, der Bengel. Aber im Stuttgarter Raum kennt man und kannte man diese Dinge natürlich. Also, er wollte den Weltgeist in die Philosophie einbringen. Der Weltgeist ist das, was die Geschichte bewegt. Aber das ist nichts anderes als die Vernunft und letzten Endes ein Gottesersatz. Von Hegel stammt der berühmte Satz, These, Antithese, Synthese. Noch einmal, These, Antithese, Synthese. Das ist in der Wissenschaft ein anerkannter Satz. Die Schule, die Hegel begründete, ist der Hegelianismus, ja logisch. Von diesem idealistischen Hegelianismus spaltet sich der sogenannte Linkshegelianismus ab. Und das ist die Sache. Das sind die sogenannten Linkshegelianer. Sie bildeten eine eigene Schule. Sie vertreten einen Radikalismus in Philosophie und auch Theologie. Von diesen Linkshegelianern stammen der Sozialismus, der Kommunismus und die atheistische Theologie ab. Zu letzteren gehörte Bruno Bauer, können Sie vergessen, mit seinem Doktorclub in Berlin, David Friedrich Strauss mit seiner Leben Jesu-Forschung und später der Links war noch Jean-Paul Sartre, ein später Vertreter der Sache. Eine Schlüsselfigur zur Etablierung des Sozialismus und Kommunismus, das was man meistens gar nicht weiß, war der Rabbiner Moshe Hess. Der rote Rabbi, dieser bekehrte, Anführungszeichen, 1841 Karl Marx, Friedrich Engels sowie den russischen Anarchisten Bakunin zum Sozialismus und Kommunismus. Es wurde zwar auch versucht, einen christlichen Sozialismus zu entwickeln, zum Beispiel im Methodismus, doch gehört das nicht zu meinem Thema und solche Dinge beobachte ich mit großem Zweifel. Karl Marx wurde 1818 in Trier geboren. Er muss sich relativ früh, möglicherweise im Alter von 20 Jahren, zum Satanismus hingewandt haben. Auch Moshe Hess muss wohl in diesen Bahnen gelaufen sein, denn er wollte einen satanischen Zionismus, der sich aber nie durchgesetzt hat. Marx dreht den Hegelschen Spieß um und stellt die Antithese auf, weg vom Weltgeist, das ist zu idealistisch. hin zum Materiellen, zum Bauch. Der Materialismus war geboren. Nicht der Geist, sondern die wirtschaftlichen Lebensbedingungen und Lebensbedürfnisse. Der Konkurrenzkampf der Menschen und Völker um den Broterwerb sind ihr bewegendes Prinzip. Und dieser Gedanke nennt sich historischer Materialismus. Der links-hegelianische Bewegung haftet das Militante, Kämpferische, antichristlich an. Es ist ein entarteter Humanismus. Die rote Farbe, das Blut, die Waffe, der Krieg, das Unterdrücken, die Verfolgung anderer, die Geldliebe, gehört dazu. Die Korruption und weitere artverwandte Dinge kennzeichnen diese Bewegung. Der militante, aggressive Atheismus, vertreten durch Kommunismus und Sozialismus, das ist in meinen Augen Alexander der Schmied. Das habe ich schon um 1989 geschrieben. Die Welt hat sich weitergedreht. Dieser Atheismus ist im Grunde, dieser Sozialismus ist noch nicht tot. Im Gegenteil, er formiert sich neu in einem gewisser aggressiver werdenden Atheismus und einer aggressiver werdenden Christenfeindlichkeit und Christusfeindlichkeit. Davor sollten wir uns hüten. Dieser Atheismus findet heute, und jetzt werde ich modern, dieser Atheismus findet heutzutage einen neuen Ausdruck in der Gender-Ideologie. Ich nenne das einmal, steht nicht im Duden, Transgenderismus und im sogenannten Transhumanismus. Hochmodern Transhumanismus. Einer der Vertreter des Transhumanismus und in der Zwischenzeit mehr und mehr ihr Meinungsführer ist der Professor für Geschichte in Tel Aviv namens Yuval Noah Harari, geboren 1976. Im Internet fand ich 6 Bücher von ihm, die in deutscher Sprache veröffentlicht worden sind. Darunter Weltbestseller. Man hat mir vor allem zum Geburtstag vor 2-3 Jahren einmal ein Buch von ihm geschenkt oder schenken wollen. Das ist der Homo Deus gewesen, der göttliche Mensch. Ich habe zu dem, der mir es geschenkt hat, gesagt, das kann ich nicht lesen. Damals wusste ich noch nicht, was dahinter steckt, aber ich konnte das Buch einfach nicht lesen. Also noch einmal. Er hat auf Deutsch sind mindestens 6 Bücher erschienen und einer heißt Homo Deus und anderes. Und darunter sind mindestens 2 Weltbestseller. Spiegel-Bestseller gibt es auch darunter. Er arbeitet selbstverständlich zusammen mit einer gewissen Weltelite, unter anderem mit dem WEF, dem World Economic Forum oder auf Deutsch dem Weltwirtschaftsforum. Das ist, Weltwirtschaftsforum. Israel sagt mir, ein Satan von Mensch, dieser Yuval Harari. Der Mensch ist nach seiner Meinung und anderer auf der Höhe der Evolution angekommen. Weiter geht's nicht mehr. Da kann es natürlich keinen Schöpfer geben. Bibel und Jesus werden abgelehnt. Er spottet darüber. Und jetzt muss die Verbindung zum Computer, zur Maschine hergestellt werden. Und an diesem Thema wird weltweit geforscht. Hochaktuell. Da müssen wir aufpassen. Es war jetzt eine Idee oder irgendwo anders ein Artikel von einem Humangenetiker, irgendeinem Christ. Und der sagte, das ist ein Teufelszeug, dieser Transhumanismus. Es gibt 4 Wege, um den Menschen maschinenfähig zu machen, zu verändern zur Maschine hin. Erstens die Evolution. Anders geht es nicht. Es geht ja nur ohne Gott bei diesen Leuten. Zweitens durch Impfen. Die notwendigen Stoffe und Partikel, die man zur Verbindung zum Computer braucht, werden injiziert. Muss er sein. Der Körper muss ja irgendetwas haben, wo er ablesen kann, was in den Organen vorgeht. Drittens die Technologie. Das sind vor allem die Chips und die Computer, die man zur Auswertung des menschlichen Körpers braucht. Und viertens, ich war überrascht, was da als Viertes kommt, eine Weltregierung. Damit wird deutlich, worauf das Ganze hinausläuft. Unterdrückung und Nutzbarmachung der Menschheit, vielleicht durch eine Weltelite. Sehr aufschlussreich ist, was auf der Tagung des Weltwirtschaftsforums 2022 in Davos ganz offen gesagt wurde. Offene Grenzen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Nur noch 500 Millionen Menschen auf Erde. Und geradezu prophetisch, wahrscheinlich durch George Soros, wir sind die letzte Generation. Klaus Schwab propagierte für Davos Mai 2022, gerade vor ein paar Monaten. The world can find salvation at Davos 2022, auf Deutsch. Die Welt kann Rettung finden in Davos 2022. Erstens, gegen Vermeinheitsglaube finde ich Hunger. Gegen den Hunger finden wir Lösungen. Gegen Flut, Überschwemmungen finden wir die Lösung. Pestilenz, gegen Seuchen finden wir die Lösung. Gegen Plagues, das ist Pest, entspricht der Krankheit, dem Leiden. Auch dagegen finden wir die Lösung. Drought, das ist die Dürre, auch dagegen finden wir die Lösung. Und dann kommt noch Rumor of War, Kriegsgeschrei. Auch dagegen finden wir Lösung. Es ist, als ob er Matthäus 24 abgeschrieben hätte. Das ist satanische Nachäffung der Schrift. Die Welt und ihre Führer werden darin scheitern. Und jetzt gibt es noch etwas Neues. Schwab hat mit dem Präsidenten der UNO, den Namen, des italienischen Namen, den kann ich nicht behalten, Vertrag geschlossen, dass sie die Agenda 2030, die 2015 beschlossen worden ist, unbedingt zur Vollendung bringen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Abschaffung des Bargeldes. So viel zu der neuen Entwicklung und dem neuen Alexandrianismus. Ich weiß nicht, ob das im Duden steht, das Wort. Zu dieser neuen griechischen Denkweise. Immer mehr Zerstörung des Menschlichen und lächerlich machen des Göttlichen. Jetzt kommen wir zum Vers 40, 16 und 17. Ich habe damit Schluss gemacht mit Alexander dem Schmied. So, und jetzt kommt noch das Feuer. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde und alle die Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Das ist auch Gemeinde, liebe Geschwister, einschließlich dem, der hier vorne steht. Der Herr rechnet ihnen nicht an, auch uns nicht. Alle haben mich verlassen oder bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei. Alle, so heißt es, alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Oh, wir armen, feigen Christen, nicht wahr? Aber nun steht etwas noch ganz Wichtiges hier. Durch Paulus muss die Predigt vollbracht werden. Auch durch uns bis zum Schluss. Das ist unser ganz wichtiger Auftrag. Nicht, da könnte man jetzt den zweiten Timotheusbrief aufführen. Predige und so weiter und so weiter. Warum kann Paulus so formulieren, dass er sagt, dass auf das durch mich die Predigt vollbracht werde und alle Nationen hören möchten. Der hockt im Gefängnis in Rom und alle Nationen sollen hören. Muss eine Bedeutung haben. Hat auch. Wie kann Paulus so formulieren, wir sollen in der Schlussphase alle Nationen hören? Das bedeutet für mich, Paulus stand noch nicht vor dem Kaiser. Er war der Repräsentant der Nationen. Auch er musste noch hören, das war Nero übrigens. Auch er musste noch hören. Danach erst wurde das Urteil gefällt. Für uns bedeutet das noch einmal, erst muss unsere Predigt, unser Zeugnis zu Ende gebracht werden. Erst dann kommt die Entrückung. Was bedeutet das, aus dem Rachen des Löwen gerettet worden sein? Das heißt für mich so viel, Satan konnte ihn nicht vorzeitig zu Tode bringen, der brüllende Löwe, bevor er nicht vor dem Repräsentanten der Nation, vor dem Kaiser gestanden ist. Und dann wurde das Todesurteil gefällt. Und das gilt auch uns. Wir müssen da bleiben, dürfen da bleiben, bis zum Schluss. Solange wer den Auftrag hat, werden wir aus dem Rachen des Löwen gerettet. Und dann noch das erstaunliche Wort, 2. Timotheus 4,18, dann bin ich auch am Schluss. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei, in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. So steht es dort. So gilt es auch heute noch. Der Herr wird uns bewahren und darum dürfen wir alle bitten vor der Versuchung. böse Werke zu tun. Aber noch mehr, dann wird er aber uns auch retten vor dem bösen Werk, insbesondere vor dem bösen Werk der Bösen, die gegen uns arbeiten. Er wird uns retten vor jedem Werk bis zur Entrückung. Die Gemeinde muss sich bereit machen. Das ist ihre wichtigste Aufgabe neben der Verkündigung. Ich schließe. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werke. Und das erbitte ich auch für uns. Der Herr segne uns miteinander. Und jetzt bete ich noch. Erich, du bist leider hier. Stimmt's? Ja. Ich sage, jetzt bete ich noch. Hab gesagt, du bist der Leiter und frag dich, ob es stimmt so. Ja. Herr Jesus, habe du einfach Dank. Ja, Vater, habe Dank im Namen Jesu, dass wir das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes in diesen Tagen noch verkündigen dürfen, bis auf das letzte Glied herausgerettet ist aus dieser Welt, aus der Macht und der Hand Satans und hineingestellt worden ist in das Licht, in dein herrliches Reich, das wir erwarten, das schon heute in uns lebt und der König lebt schon in uns. Ja, Vater, wir haben viel gehört in diesen Tagen, werden auch noch heute Abend was hören, dass alles das Gehörte doch in uns lebendig werden und in uns nachwirken und nachklingen. Ich will dir einfach Dank sagen für das Wort, das wir immer wieder hören dürfen, auslegen dürfen. Mach es lebendig in uns. Schließe es uns auf. Du bist der Geber der Schrift. Du bist auch der Öffner der Schrift. Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet, so steht in Psalm 119, Vers 130. Ja, das schenke auch uns, dass das Wort der Wahrheit uns immer lebendiger und größer wird, dass wir nicht aufhören, den Worte zu lesen, auch wenn wir so vieles, vieles nicht verstehen. Da gilt meine Bitte, die ich immer wieder vor dich trage. Der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Und das, oder in allem sogar steht, oder das bedeutet auch in allem Wort und auch in allem Willen Gottes. Das schenke uns einfach in dieser zu Ende gehenden Zeit. Nein, wir wissen nicht, wann du wiederkommst. Wir merken nur, der Tag naht und da gib uns dann, und du wirst uns rechtzeitig das Signal geben. Lass uns vorbereitet sein, jeden Tag und zu jeder Stunde. Der Herr kommt bald, der Herr kommt wieder. So segne uns miteinander, Herr Jesus. Wir wollen auch dir alle die anbefehlen, die du uns anbefohlen hast, unsere Familien und Häuser hin und her. Wir können nur für sie bitten, dass du auch die Familien zu dir führst und unsere Gebete in dieser Sache erhörst. Wir bitten für diesen Ort und dieses Haus vor allem auch, dass du so gnädig weiterführen wirst, wie wir jetzt gehört haben. Wir bitten auch für unser Land und unsere Regierung, die Regierungen und die Völker. Warum toben die Völker und sind ein eitles, die Völkerschaften? Habe ich doch gesalbt, meinen König auf Zion. Und das dürfen wir von Herzen glauben und weiter verkündigen. Amen.
Amen. Amen.